Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Rückbau statt Aufbruch. Die Windkraft ist in der Flaute. Von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
Christian Wenger-Rosenau rollt seinen Schreibtischstuhl durchs Büro. Zum großen Wandschrank. Obendrauf stehen 7 Windräder. Er angelt 2 herunter, stellt sie auf den Schreibtisch.
Da habe ich Modellwindräder, die ich gesammelt habe im Laufe der Jahre. Vestas, Enercon, MD77, die habe ich gesammelt. Immer wenn ich eins aufgestellt habe, habe ich so ein kleines Plaste-Windrad gekriegt und hier bei mir auf den Schrank gestellt.
Windräder aufstellen. Das macht Wenger-Rosenau hier im brandenburgischen Neuruppin seit mehr als 30 Jahren. 160 Anlagen hat er in ganz Deutschland ans Netz gebracht. Das erste Windrad aber baute er privat, 1988, noch in der DDR, auf dem Bauernhof seiner Eltern. Damals engagierte er sich in der Ökobewegung und wollte zeigen, dass eine umweltverträgliche Energieproduktion möglich ist. Die DDR verschwand, Wengers Faszination für die Windkraft blieb, 3 Jahrzehnte lang. Dann kam der Frust. Vor einem Jahr verkaufte er sein Unternehmen.
Ich habe Lust auf Wind, weil ich das total mit dem Herzen mache. Aber es hat ziemlich viel Nerven gekostet und es ist ein schwieriger Job. Man fühlt sich ein bisschen wie Don Quixote. Gegen die Windmühlen angehen, gegen die träge Verwaltung, gegen die Widerstände vor Ort.
Seit Jahren reden alle von der Energiewende und vom Klimaschutz. Raus aus Kohle, Gas und Atom, hin zu Wasser, Sonne und Wind. Das ist der Zukunftspfad, den die deutsche Politik vorgegeben hat. Windkraft spielt dabei in jedem Energiewendeszenario eine Schlüsselrolle. Schon heute liefern 30.000 Anlagen ein Viertel des deutschen Stroms. Doch seit Jahren stockt der Ausbau.
Heute früh haben wir gesessen an einem Windpark, den ich vor 21 Jahren begonnen habe und den jetzt die Nachfolgefirma weiter plant. Und nach 21 Jahren steht noch kein Windrad. Es ist ein Windgebiet, was ausgewiesen ist, aber steht bis heute noch kein Windrad. Und das zeigt, wie schwer das ist, 21 Jahre dabei zu bleiben und viele Widerstände zu überwinden. Das ist sehr kräfteraubend. Das ist schade.
Fast wehmütig denkt Wenger-Rosenau an das Jahr 2000 zurück. Da trat das sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, in Kraft und garantierte feste Einspeisevergütungen für regenerativ erzeugten Strom. 9 Cent pro Kilowattstunde über 20 Jahre. Die Windenergiebranche boomte. Wenger-Rosenau stieg damals auch selbst in die Windenergieproduktion ein und investierte in 6 Anlagen.
Nach 16 Jahren war die Finanzierung der Bank fertig und in den letzten Jahren hat man kein bisschen Geld verdient. Und dann nach 20 Jahren ist die Entscheidung, reiße ich das ab und baue da ein neues.
Denn für seine Anlagen ist die EEG-Vergütung ausgelaufen und damit verschiebt sich die Kalkulation erheblich. Statt der garantierten 9 Cent pro Kilowattstunde schwankt der Preis nun. Bei gerade mal 2 Cent pro Kilowattstunde lag der Strompreis vor einem Jahr, erinnert sich Wenger-Rosenau. Damit lässt sich keine alte Anlage wirtschaftlich betreiben. Derzeit gibt es an der Strombörse auskömmliche 11 Cent. Da lohnt das Windgeschäft mit den meisten Altanlagen noch.
Wenn es so bleibt, wie im letzten Monat hatten wir 11 Cent je Kilowattstunde, dann könnte man die weiter betreiben. Das wäre schön. Ich würde noch mal ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht 5 Jahre könnten die Windräder laufen. Aber die andere Seite ist, sie blockieren den Platz für neue große Windräder. Dort sollen in diesem Bereich neue, größere aufgebaut werden, die ja, wahrscheinlich 5-mal so groß sind und viel mehr Strom produzieren könnten.
Wie Wenger-Rosenau geht es derzeit vielen Betreibern von Windkraftanlagen. Für rund 6.000 der bundesweit 30.000 Anlagen endete die EEG-Förderung. Weiterbetrieb, Abriss oder Repowering, also neue, größere Anlagen auf dem alten Standort. Wie soll es weitergehen? Diese Frage beschäftigt zurzeit viele Windmüller. Die Branche hat schwere Jahre hinter sich. Der Ausbau der Anlagen brach ab 2018 ein. Mit der Novelle des EEG 2017 deckelte die damalige Bundesregierung den Windkraftausbau. Die Einspeisevergütung wurde ad acta gelegt und ein Ausschreibungsverfahren eingeführt. Die Bundesregierung legte Ausbaumengen fest. Windkraftprojektierer konnten sich bewerben. Das günstigste Angebot bekam den Zuschlag. So sollten die Erzeugungskosten gesenkt und die Konkurrenz belebt werden. De facto aber wurde der Windkraftausbau abgewürgt. Lange Genehmigungsverfahren sowie Bürgerproteste vor Ort taten ihr Übriges. Wurden 2017 noch fast 1.800 Anlagen errichtet, kam der Zubau danach fast zum Erliegen. 2018 waren es 743 neue Windräder, 2019 nur noch 325.
Und das fällt uns jetzt einfach auf die Füße, weil wir natürlich all das, was wir die letzten 10 Jahre nicht gebaut haben, jetzt nochmal zusätzlich in den nächsten 10 Jahren nachholen müssen. Und das ist aus meiner Sicht das größte Versäumnis, dass wir halt jetzt einfach mit der Brechstange die Energiewende machen müssen und auch gar nicht mehr überall Rücksicht nehmen können, weil uns einfach die Zeit davonläuft.
Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und ein steter Prediger der Energiewende mit eigenem Podcast und YouTube-Kanal.
Wir haben die Technologien, wir haben sie ausgereift und Probleme, mit denen wir vor 20, 30 Jahren gekämpft haben, sind lange gelöst. Also es ist halt einfach die Umsetzungsgeschwindigkeit, die für den Klimaschutz halt noch fehlt. Aber man hat trotzdem so Hoffnung und sagt, also wenn wir das, was wir alles schon geschafft haben, wenn wir das nochmal oben drauflegen, dann ist es überhaupt gar kein Problem, dass wir eine klimaneutrale Energieversorgung hinbekommen.
Bis 2030 soll Deutschland 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. So sieht es der neue Koalitionsvertrag vor. Ob das reicht, um die international vereinbarten Klimaschutzziele einzuhalten, ist allerdings unklar. Klar aber ist, ohne Windenergie geht es nicht. Um bis 2045 klimaneutral zu werden, muss massiv zugebaut werden, rechnet Quaschning vor. Auf See und an Land.
Also an Land haben wir ein bisschen mehr ausgebaut. Da sagen wir, das Potenzial liegt etwa so bei dem Vierfachen der installierten Leistung. Das heißt nicht, dass wir viermal so viele Windräder brauchen, weil die moderneren Windräder einfach größer sind und dadurch mehr Leistung hinkriegen. Das heißt, wir müssen die Zahl der Windräder nochmal verdoppeln und damit die Leistung ungefähr vervierfachen. Das ist so die Größenordnung.
Mitte November trifft sich in Potsdam die Branche zu den 29. Windenergietagen. Über 2000 Anmeldungen, gut 25 parallele Informationsforen. Der bevorstehende Regierungswechsel sorgt für gute Stimmung. Über 200 Aussteller werben für ihre Dienste. Anlagenbauer, Abrissunternehmen, Entwickler von Vogel-Antikollisionssystemen, Mediatoren, Anwälte, Banken, Energieunternehmen. Die Branche verspürt frischen Wind.
Es ist ein deutlicher Aufschwung zu spüren im Gegensatz zu den letzten 2-3 Jahren. Die ganze Branche profitiert ja davon. Man sieht es ja auch an den sind da Zahlen, Daten, Fakten, die jetzt rausputzeln.
Sagt der Vertriebler eines großen Anlagenherstellers. Auch Sebastian Hase blickt optimistisch in die Zukunft. Hase leitet die Landesgeschäftsstelle Berlin-Brandenburg des Bundesverbandes Windenergie, kurz BWE. Im Verband sind alle vertreten, vom einfachen Windmüller über Planer und Projektierer bis zu Betreiberfirmen und Anlagenherstellern.
Es war eine schwere Zeit. Das hat man zum Beispiel auch gesehen, wie schwer die Zeit war, wenn man sich anguckt, wie viele Arbeitsplätze sozusagen in der Windbranche auch verloren gegangen sind. Da reden wir schnell mal über 50.000 bis 60.000 Arbeitsplätze. Das ist ja kein Pappenstiel, muss man ehrlich sagen. Das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit. Deswegen umso hoffnungsvoller schauen wir jetzt auf die nächsten Jahre. Ja.
Die Klimaziele, der Regierungswechsel, die Ausbaupläne, all das stimmt Hase zuversichtlich. Auf der Bundesebene.
Das gibt Hoffnung. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Herausforderungen sind schon immens groß. Das hört man dann, sobald man die Zeitung aufschlägt oder sich mit dem Thema etwas näher beschäftigt. Weiß man, wir müssen da schneller werden, wir müssen da besser werden. Und ich bin da aber nicht bange, dass wir das hinbekommen.
Schneller und besser. Das versprechen fast alle Aussteller hier, wenn sie ihre technischen Lösungen präsentieren. Windkraft ist heute Big Business. Rund 10 Milliarden setzte die Branche 2019 um. 2 Jahre vorher, 2017, waren es sogar 18 Milliarden. Björn Wenzlaff ist Geschäftsführer bei einem großen Projektentwickler. Die ambitionierten Ausbauziele, die für die Energiewende nötig sind, schrecken ihn nicht.
Wir können tatsächlich als Branche liefern. Also wir entwickeln unsere Projekte, wir planen Projekte. Wir haben sehr leistungsfähige und sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Können wir innerhalb von 1,5 Jahren können wir Projekte bauen und in Betrieb nehmen. Das ist nicht der Engpass.
Der Engpass sind vielmehr die Genehmigungsverfahren. Emissionsschutzrecht, Natur- und Artenschutzrecht, Bauordnungs- sowie Bauplanungsrecht, außerdem Flugverkehrsrecht und Landschafts- und Denkmalschutz, All das muss beim Anlagenbau berücksichtigt werden.
Was wir dringend brauchen, ist eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, um zügig Windenergieanlagen danach auch errichten und betreiben zu können. Es ist hierfür notwendig, die rund 10 GW, also 10.000 Megawatt, die aktuell im Genehmigungsverfahren sind, entsprechend schnell dann auch umzusetzen. Man muss den Behörden, die dies entscheiden, das sind lokale Behörden und regionale Behörden, muss man entsprechend auch Hilfsmittel mit an die Hand geben, dass sie die Abwägung zwischen den Belangen, die es eben entsprechend gibt, leichter und schneller auch entsprechend umsetzen zu können.
Ein großes Genehmigungshemmnis sind die sogenannten Drehfunkfeuer, stationäre Navigationsanlagen für den Luftverkehr. Eine Umfrage der Fachagentur Windenergie aus dem Jahr 2019 zeigt, dass mehr als 1000 Anlagen nicht realisiert werden, weil ein Einfluss auf die Anlagen befürchtet wird. Auch entlang der Hubschrauber-Tiefflugstrecken der Bundeswehr verhindern pauschale Schutzzonen den Ausbau. Am häufigsten aber kommt den Planern der Artenschutz in die Quere. Meist geht es dabei um Vogel- und Fledermausschutz.
Es gibt schützenswerte Vögel beispielsweise. Es ist völlig unbestritten, dass es diesen Schutz eben entsprechend gibt. In der konkreten Anwendung vor Ort treibt das dann manchmal allerdings Blüten. Beispielsweise müssen wir Horste von schützenswerten Vögeln, die nicht besetzt sind, wo kein Vogel drin ist, müssen wir schützen. Wir müssen einen Abstand von nicht besetzten Horsten berücksichtigen in unserer Windparkplanung, obwohl kein Vogel dort drin sitzt, weil er könnte ja zurückkommen. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel, wo man sagt, gut, da kann man vielleicht auch andere Lösungen entsprechend für finden.
Düsseldorf Anfang November. Gut 100 Demonstranten ziehen vor die Landeszentrale des Naturschutzbundes Deutschland, kurz NABU. Ohne Klimaschutz kein Artenschutz, steht auf Protestplakaten. Der Landesverband Erneuerbare Energie aus Nordrhein-Westfalen hat die Demonstrationen organisiert und das Video ins Netz gestellt. Der Verband wirft den Naturschützern vor, Windkraftprojekte zu blockieren.
Wir haben einfach ein Spannungsverhältnis zwischen Klimaschutzanliegen und Naturschutzanliegen. Und unsere Position ist das eben, gemeinsam zu denken und gemeinsam auch auszuhandeln. Das ist natürlich nicht komplett spannungsfrei. Wenn es um konkrete Verfahren geht, dann prallen da teilweise unterschiedliche Interessen auch aufeinander.
Diagnostiziert Katharina Stucke vom NABU. Sie ist Referentin für Energiewende und Naturschutz beim Bundesverband. Mit mehr als 800.000 Mitgliedern ist der NABU einer der größten Umweltverbände Deutschlands. Ursprünglich gegründet als Bund für Vogelschutz, kämpfen seine Mitglieder seit mehr als 120 Jahren für Flora und Fauna und damit oft gegen Pläne der Menschen. Als Blockierer und Bremser in Sachen Windkraft will sich der Verband dabei aber nicht sehen. Rund 30.000 Windräder drehen sich heute in Deutschland, rechnet Katharina Stucke vor. Gerade mal 45 Klagen hat der NABU in den letzten 10 Jahren eingereicht. Betroffen waren davon etwas mehr als 240 Einzelanlagen.
Also 45 Verfahren in einem Zeitraum von 10 Jahren, das ist keine Behinderung der Energiewende. Die Energiewende hat Schwierigkeiten voranzukommen, aber das liegt nicht am Naturschutz und das liegt nicht an den Klagerechten der Verbände.
Die meisten seiner Verfahren hat der NABU gewonnen. Mangelhafte Artenschutzgutachten, überhastete Planungen, überforderte Genehmigungsbehörden. Wenn diese Faktoren aufeinandertreffen, ist bei einer Klage aus Windkraftprojekten ganz schnell die Luft raus. Seit 2002 darf der NABU das sogenannte Verbandsklagerecht nutzen. Das heißt, stellvertretend für Natur und Umwelt vor Gericht ziehen. Und dort Verwaltungsentscheidungen überprüfen lassen.
Das, was entscheidend ist, ist das Bundesnaturschutzgesetz. Also wir haben verschiedene Verbotstatbestände, also die entsprechenden windenergiesensiblen Arten dürfen nicht getötet, nicht erheblich gestört werden und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten, also die Nester beispielsweise, dürfen nicht beschädigt werden.
In den letzten Jahren haben aber alle Beteiligten dazugelernt, sagt Stucke. Die Planungsunterlagen seien mit Blick auf Artenschutzbelange besser geworden. Mehr Planungs- und Rechtssicherheit, das fordern alle Beteiligten. Hinter den Kulissen wird schon länger nach Kompromissen gesucht. Maßnahmenvorschläge zur Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land, heißt zum Beispiel ein Strategiepapier. Es trägt die Unterschriften von NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger und der Grünen-Politiker Robert Habeck und Oliver Krischer. Habeck ist nun Wirtschafts- und Klimaschutzminister, Oliver Krischer sein Staatssekretär. 8 Punkte listet das Papier auf, um Windkraftausbau und Naturschutz zusammenzubringen. In sogenannten Windvorranggebieten, so heißt es etwa in Punkt 5, könnten artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, wenn dafür andere Gebiete komplett von der Nutzung ausgenommen werden. Sogenannte Dichtezentren.
Also die Bereiche, wo besonders viele windenergiesensible und geschützte Arten vorkommen, dass die eben neben den bereits gesetzlich geschützten Gebieten auch ausgeschlossen werden für den Ausbau, um dann auf der Genehmigungsebene es auch einfacher zu haben. Das heißt, weil wir einfach hier eine Konfliktreduktion von vornherein dann schon haben.
Weitere Vorschläge: Technische Möglichkeiten zur Kollisionsvermeidung mit Greifvögeln sollen besser genutzt werden. Um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Fehler auf Gemeinde- und Kreisebene zu vermeiden, soll die Regionalplanung auf Bezirks- bzw. Landesebene angesiedelt werden. Alles Maßnahmen, deren Umsetzung einige Zeit brauchen wird. Vor Ort aber, glaubt Katharina Stucke, kann die Kooperation schon jetzt beginnen.
Dass man sich frühzeitig mit den Naturschutzverantwortlichen vor Ort in Verbindung setzt, eben weil sie ihre Gebiete seit Jahr und Tag kennen, weil sie wissen, was da vorkommt und was schützenswert ist, worauf geachtet werden muss. Weil die Position des NABU ja auch ist, dass wir eben den naturverträglichen Ausbau unterstützen und hier auch an Lösungen und Kompromissen interessiert sind. Es geht aber eben nicht gegen die Natur.
Im nächsten Jahr sollen hierzulande die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen. 8 Jahre später, so die Planung der neuen Koalition, soll, wenn möglich, der Kohleausstieg perfekt sein. Im ersten Halbjahr 2021 lieferten beide Energiequellen zusammen noch rund 39% des Stroms.
Irgendwo muss der Strom halt herkommen. Man kann ihn nicht in die Steckdose beamen. Und deswegen müssen wir einfach mal schauen, dass wir Windkraftanlagen auch in Süddeutschland aufstellen. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und wir müssen alle Flächen nutzen. Sonst können wir die Potenziale nicht ausschöpfen. Und dann wird es schwierig, dass Deutschland klimaneutral wird.
Sagt Volker Quaschning, der Experte für regenerative Energiesysteme. Wo können zukünftig Windräder stehen? Das wird für die Energiewende zur Schlüsselfrage. Den Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Gebäuden regelt bisher jedes Bundesland für sich. In Schleswig-Holstein müssen Anlagen 400 Meter zu Einzelgebäuden haben und zu Wohngebieten 800. In Bayern dagegen gilt die sogenannte 10H-Regel, also die zehnfache Höhe der Windkraftanlage. Moderne Anlagen für Binnenstandorte sind schon mal 200 Meter hoch. Das heißt, der Mindestabstand beträgt dann 2 Kilometer.
Aber so wie in Bayern, dass man Abstände dann so stark definiert, dass man praktisch keine Windkraftanlage mehr aufstellen kann, das wird halt nichts dann mit der Energiewende und dem Klimaschutz.
Die neue Bundesregierung, so ist zu hören, will sich um eine Vereinheitlichung der Abstandsregelungen bemühen. Ein Vorschlag ist 3H, die dreifache Anlagenhöhe. So soll der Windkraftausbau auch im Süden der Republik vorangetrieben werden. Dort herrscht bislang eher Flaute. Eine Berechnung der Erneuerbare Energienagentur aus dem Jahr 2019 zeigt, während Schleswig-Holstein seine mögliche Windenergieleistung zu fast 75% ausgeschöpft hat und Brandenburg zu fast 55%, sind es in Bayern und Baden-Württemberg unter 10%. Mehr Windräder und mehr Fläche. Nur so lässt sich die Energiewende erreichen, sagt Volker Quaschning. Derzeit sind bundesweit 0,8% der Landesfläche planerisch für die Nutzung von Windenergie ausgewiesen.
Wir wissen, dass wir ungefähr 2% der Landesfläche brauchen. Und wir wissen natürlich auch, dass Gebiete, was weiß ich, Naturschutzgebiete oder irgendwelche Landschaftsschutzgebiete, wo es wirklich besonderer Einfluss hätte, wenn wir da Windkraftanlagen haben, wenn wir wirklich auch irgendwie größere Städte in der Nähe haben, da geht das halt einfach auch nicht. Und das heißt, es gibt auch gewissen Spielraum, dann die Windkraftanlagen aufzubauen. Ich denke, man sollte den Menschen vor Ort sagen, nicht ihr dürft entscheiden, ob Windräder hinkommen, ja oder nein, sondern es weist bei euch 2% der Landesfläche aus und dann könnt ihr diskutieren, wo, aber nicht, ob sie gebaut werden.
Wir sehen hier, dass ich die Deutschlandkarte.
Wo welche Flächen unter welchen Bedingungen zur Verfügung stehen könnten, darüber hat Barbara Sehrbeck den Überblick. Sie sitzt in Berlin vor ihrem Laptop und ruft den sogenannten PV- und Windflächenrechner auf. Ein Beamer projiziert das Bild an die Wand des Besprechungsraums. Durch das gekippte Fenster dringt Straßenmusik. Sehrbeck ist Projektleiterin Grundsatzfragen der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende.
Wir haben in unserer Studie für den Photovoltaik- und Windflächenrechnern haben wir uns zum Beispiel den Abstand zu Siedlungen angeschaut, aber auch die Nutzung von Wäldern, natürlich jetzt nicht geschützten Wäldern, sondern von vielleicht auch forstwirtschaftlich genutzten Wäldern angeschaut und aber auch Landschaftsschutzgebiete. Und dort haben wir gesehen, wenn man da ein bisschen spielt und eine gewisse Varianz zulässt, dass dort auch gut Kompromisse möglich sind.
Auf der Wand eine Landkarte Deutschlands, die 16 Bundesländer. Blau sind sogenannte Windpotenzialflächen, gelb die für Photovoltaik. Links von der Karte drei Regler, stufenlos verschiebbar. Einer für den Abstand zu den Siedlungen, ein zweiter und dritter für die anteilige Nutzung von Wald- bzw. Landschaftsschutzgebieten.
Und wir sagen jetzt, Moment, da könnten wir doch eigentlich mal mit rumspielen. Und dass wir einfach mal sagen, wir spielen mit dem Abstand zu Siedlungen. Um es jetzt einfach mal darzustellen, verringere ich den Abstand auf 400 Meter. Das wollen wir natürlich nicht pauschal, aber es ist einfach nur, um das zu visualisieren. Und schon merkt man, ist deutlich mehr Potenzial vorhanden.
Serbeck verschiebt einen Regler. Auf der Karte poppen jetzt überall blaue Einsprengsel auf. Hier ließen sich, theoretisch, Windenergieanlagen bauen. Doch 400 Meter Mindestabstand, das ist zu wenig. Serbeck verschiebt die Regler für Wald- und Landschaftsschutzgebiete ein wenig.
Aber wenn man hier zum Beispiel das moderat bewegt, also wirklich nur auf 5% beispielsweise Waldflächen und 2% Landschaftsschutzgebiete, dann kommt man da schon näher dran und den Abstand beispielsweise auf 800 Meter erhöht.
Ausloten, was machbar ist. Dabei soll der PV- und Windflächenrechner helfen und für Transparenz sorgen bei der Bevölkerung.
Dass sie informiert in die Debatten gehen und auch mit diesem Tool aber auch nachvollziehen können, was denn für Entscheidungen auch die Entscheider und die zuständigen Akteure zu treffen haben. Also dass es für die auch nicht immer leicht ist, um da halt am Bildschirm mitverfolgen zu können, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, aber auch den Kompromissfindungsprozess aktiv mitgestalten können.
Und so auch die Akzeptanz zu erhöhen für den Ausbau der Windkraft in Deutschland. Denn für die Beteiligten mache es einen großen Unterschied, so Serbeck, ob man sagt,
so, das sind mögliche Flächen, schauen wir mal gemeinsam, welche sind möglich, als dann am Ende zu sagen, hier sind übrigens die Flächen, die wir nehmen und Pech gehabt, ne, am Ende.
Während ein Großteil der Windbranche sich mit den Ausbauperspektiven beschäftigt, kümmert sich Frank Kroll in Bremen um den Abbau. In schweren Stiefeln stapft er durch fein geschredderte Glasfaserteilchen. Reste von Rotorblättern, meterhoch, konfettigleich, liegen sie in einer großen Halle.
Das ist der einzige in Deutschland, nach unserer Kenntnis, vielleicht sogar in Europa, einzige Ort stofflicher Verwertung, in dem wir das Siliziumoxid, also das Silikat, aufbereiten für den Einsatz im Zementwerk als Substitut für Rohsand.
Kroll ist Geschäftsführer des Unternehmens Neocomp, der Endstation für die meisten ausgedienten GFK-Rotorblätter der Republik. GFK steht für glasfaserverstärkter Kunststoff. Die geschredderten Fasern werden mit Abfallstoffen aus der Papierherstellung vermengt.
Das ist genau das, was wir jetzt ins Zementwerk bringen. Und wenn man jetzt hier reingeht, sehen Sie da überall diese Fasern, diese langen. Das sind die GFK-Teile, die dort eben den Sandersatz setzen.
Das Gemisch wird dann in einem Zementwerk verbrannt. Durch den Brennwert wird Kohle gespart. Das zurückbleibende Silikat ersetzt Sand.
Die Entsorgungswege sind vorgegeben, manchmal auch so ein bisschen über Bande. Lass uns so formulieren. In der Vergangenheit war es nicht unüblich, die Glasfaserverbunde auch in die Verbrennung zu schicken.
Die ersten demontierten Flügel landeten in der Müllverbrennung. Dort verstopften Partikel die Filter und verklebten den Brennraum. Heute nehmen Verbrennungsanlagen das Material nicht mehr an. Und bereits seit 2005 ist die Deponierung verboten. Über Jahre hatte die Windkraftbranche Millionen in die Entwicklung der GFK-Flügel investiert, sich aber über deren Entsorgung kaum Gedanken gemacht. 2019 dann schlug das Umweltbundesamt Alarm. Es warnte vor Engpässen bei der Entsorgung und vor Risiken für Umwelt und Mensch. Zudem, so die Befürchtung, könnten die Rückstellungen der Betreiber für den Anlagenrückbau nicht ausreichen. Nach Ende ihrer Betriebszeit, also nach etwa 20 bis 25 Jahren, muss der Standort wieder in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt, Betonsockel und Windkraftanlage entsorgt werden. Dafür müssen die Betreiber schon bei der Genehmigung Rückstellungen bilden.
Die UWA-Studie sah ja vor, dass wir über 5000 Anlagen jedes Jahr zurückbauen wollen. Und dann muss man doch mal etwas genauer hingucken. Und dann stellen wir fest, dass durchaus Anlagen weiter betrieben werden können, weil es sinnhaft ist, betriebswirtschaftlich, und weil es ja auch keinen Zwang gibt, die zurückzubauen. Das heißt, es gibt deutlich weniger.
Glück für die Branche. Denn sonst wären die Entsorgungspfade schon jetzt verstopft. Vor 2 Jahren gründete dann auch Kroll zusammen mit anderen Entsorgungsbetrieben den Verband RDR Wind. RDR steht für Repowering, Demontage, Recycling. Erstmals sollen hier verbindliche Standards für die Demontage von Windkraftanlagen entwickelt werden. Für das nächste Jahr kalkulieren Kroll und Kollegen mit dem Rückbau von 700 bis 1000 Anlagen. Die sind in Bremen noch zu schaffen. Dann wird es langsam eng.
Wir werden darüber nachdenken müssen, ob wir nicht ein ähnliches Werk nochmal im Süden bauen. Wir haben Lieferanten nach Bremen aus der Oberpfalz, also aus Bayern, aus dem Nordosten Bayerns. Die verbringen Dinge über 600 Kilometer. CO2-neutral und klimafreundlich sieht auch ganz anders aus.
Die Klimafrage. Sie sollte die Anlagenbauern auch noch aus einem anderen Grund beschäftigen, mahnt Axel Friedrich. Der ehemalige Abteilungsleiter vom Umweltbundesamt arbeitet seit seiner Pensionierung als Berater und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Etwa als er zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe den Dieselskandal ins Rollen brachte. Auch die Windkraftbranche hat er im Blick. Denn sie nutzt ein Gas, das zu den stärksten Klimakillern zählt. Es wird vor allem zur Isolation in Umspannanlagen eingesetzt, wo die niedrige Spannung der Windkraftanlagen für die Übertragung hochtransformiert wird.
Bisher wird in fast allen diesen Anlagen ein Stoff eingesetzt zur Isolation, SF6, Hexafluorsulfid. 1 Gramm SF6 hat die gleiche Wirkung wie 25 Tonnen CO2. Das heißt, wenn hier was rauskommt, hat es eine extrem hohe Klimawirkung. Und der Stoff hält mindestens 1000 Jahre Halbwertszeit. Das heißt, ich brauche 10.000 Jahre und mehr, bis der Stoff wieder verschwindet aus der Atmosphäre. Das heißt, wir generieren hier Klimawirkung nicht nur für uns, sondern für die nächste Generation. Und das ist für mich unakzeptabel. Vor allem, es gibt Alternativen.
Im Schnitt 26 Kilogramm finden sich in jeder Anlage, hat Friedrich ausgerechnet. Dabei funktioniert die Isolierung auch ohne SF6, etwa durch ein Vakuum oder ein Trockenluftverfahren.
Das finde ich schon verrückt, dass in Spanien mehr Luftanlagen laufen als in Deutschland. Irgendwas kann hier nicht stimmen. Und die Betreiber sagen, wir brauchen noch Erfahrung und was alles. Da sage ich, wir haben im Bereich Mittelspannung allein 20.000 Anlagen weltweit laufen. Wie viel Erfahrung wollt ihr noch haben? Wir haben im Bereich der Hochspannung über 1.000 Stück laufen. Was wollt ihr eigentlich noch? Es ist wirklich erprobt, es ist sicher.
Umweltfreundliche Lösungen in der Gegenwart, statt Problemverschiebung in die Zukunft. Das sollte die Branche eigentlich nach 30 Jahren Windkraftbetrieb gelernt haben, sagt Axel Friedrich.
Es ist so, dass die Branche, obwohl sie ja erneuerbare Energie verkauft, noch nicht verstanden haben, was ihre Aufgabe ist. Nicht nur Wind zu verkaufen, sondern auch Nachhaltigkeit. Und das habe ich ihnen versucht zu erklären. Und das fanden nicht alle lustig.
In Neuruppin stellt Christian Wenger-Rosenau die Miniaturwindräder wieder zurück auf den Wandschrank. Auch wenn er sein Unternehmen verkauft hat, von der Windkraft kann er nicht lassen. Er unterstützt weiter seine alte Firma, fährt in Gemeinden, wirbt um Akzeptanz vor Ort für neue Anlagen und Repowering.
Und letzte Woche habe ich aus einer Gemeinde gehört, die damals immer dagegen war, dass dort jetzt ein Beschluss war, sie wollen Windenergie und mehr als geplant, sie stehen voll dahinter. Und das ist ein positives Zeichen. Ist doch schön. Es geht in die richtige Richtung.
In den ersten 9 Monaten dieses Jahres gingen in Deutschland 345 Windturbinen mit 1.372 Megawatt Leistung in Betrieb. Ein Plus von über 50% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020. Langsam bekommen die regenerativen Energien wieder mehr Rückenwind, glaubt Wenger-Rosenau. Ausreichend Flächen, effizientere, umweltfreundlichere Windkraftanlagen, überschaubare Genehmigungsfristen, besserer Vogelschutz, mehr Bürgerbeteiligung. Dieses Gesamtpaket könnte dem dringend nötigen Windkraftausbau richtig Schwung verleihen.
Also ich merke die ersten Anzeichen, dass die Bevölkerung mehr Windenergie will. Dass das Image besser wird, dass man sieht, wir brauchen das, woher soll die Energie kommen? Elektroenergie ist besonders wertvoll, ich brauche es für Elektroautos zum Fahren, ich brauche es später mal für Wasserstoffherstellung und natürlich jetzt, um die Energiewende schnell voranzutreiben. und dass man sieht, die Notwendigkeit ist da, auch wenn die Dinger für manche vielleicht hässlich sind, aber dass sie das einsehen, sie können es dulden, sagen wir mal.
Rückbau statt Aufbruch. Die Windkraft ist in der Flaute. Das war eine Sendung von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Es sprachen Maria Lang und Mirko Böttcher, Ton Martin Eichberg, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.